Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Zivilisationsfolge. Das sind die Folgen, in denen wir uns jede einzelne Age of Empires 2 Zivilisation vorknöpfen und im Detail betrachten und uns darüber streiten, warum die eine Sith gut ist und die andere nicht. Normalerweise, dieses Mal hingegen, sind wir beide uns wahrscheinlich einer Meinung, denn wir sprechen über die Draviden. Und weißt du, was ich auch sagen kann? Es gibt eine Sache, die ich endlich mal voller Gewissheit sagen kann. Und ich garantiere euch da draußen, das ist die einzige Zivilisation, bei der es so ist. Ich kann vorhersagen, dass die Draviden nicht die Lieblingszivilisation von Felix
sind. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist, ja, auch, glaube ich, für niemanden, der schon mehr als eine Folge hier gehört hat, irgendwie verwunderlich. Draviden sind keine gute Zivilisation. Man möchte fast sagen, sie sind die schlechteste Zivilisation. Ich zumindest vertrete diesen Standpunkt. Gut. Und eigentlich wären wir damit heute auch schon fertig.
Ich wollte gerade sagen, dann können wir ist es sozusagen die Anfangswerbung, die wir machen, ist gleichzeitig die Endwerbung. Meine Damen und Herren, falls ihr weiterhin so kompakte, gut strukturierte Informationen haben möchtet, ja, auf dem Laufenden bleiben möchtet, was die Meta angeht, dann hört unseren anderen Folgen, die ihr in unserem Feed finden könnt, den ihr auf www.startthegamealready.de finden könnt. Da gibt's alle Informationen über uns, unsere hunderten von Folgen, krass, dass ich das sagen kann, zu allen anderen vorangehenden Zivilisationen, die wir besprochen haben, zum Magazin, das jeden Monat rauskommt und was wir nicht alles tun, inklusive interessanter Interviews. Und wenn ihr sagt, oh, das ist ja geil, aber das habe ich ja schon alles gehört, dann kann ich euch sagen, es gibt da einen coolen Weg, mit dem ihr uns was Gutes tut, unsere Arbeit würdigt und auch noch mehr Folgen zum Hören bekommt. Und das ist, indem ihr UnterstützerInnen unseres Podcasts auf Steady werdet, eine Unterstützungsplattform. Wenn ihr da 6 € im Monat oder mehr gebt, dann kriegt ihr wöchentlich nicht nur die eine offene Folge, sondern gleichzeitig noch eine exklusive, für so tolle Menschen wie euch gemachte, zweite Folge. Und das jede Woche mit allerlei bunten Themen aus dem Age of Empires 2 Universum und darüber hinaus. Falls das was für euch ist, dann schaut bitte auf unserer Steady-Seite vorbei. Da kriegt ihr erstmal eine gute Beschreibung davon, was ihr alles für Benefits bekommt. Und wenn ihr dann sagt, hey, finde ich gut, ich finde den Podcast gut und ich habe das nötige Kleingeld über und auch nur dann ist das wirklich etwas, das wo wir uns freuen können, ihr sollt euch hier nicht pleite machen für uns, dann sind wir sehr, sehr dankbar dafür und zahlen es euch über weitere Podcasts unter anderem zurück. Und auch sehr ausführlich, wirklich sehr, sehr ausführlichen Dossiers und Guides zu allen Zivilisationen, die wir hier besprechen. Mal gucken, wie ausführlich das zu den Draviden ausfällt. Wobei man dazu sagen muss, ich vermute mal, wir können da extrem viel zu schreiben, auch wenn wir die Zivilisation gar nicht so gut finden. Und das führt uns zurück, macht dieses Intro jetzt so rund, führt uns zurück zu der Zivilisation, Felix. Wir sprechen heute über die Draviden. Ich finde sie nicht gut, weil sie zu schwer sind zu spielen. Und du findest sie nicht gut, weil du, glaube ich, das Patentrezept einfach identifiziert hast, wie man Draviden immer besiegen kann. Und ich darf so frei sein, das vorwegzunehmen. Felix behauptet, das ist seine These, Draviden sterben an Skirms. Und das ist insofern ironisch, als Draviden extrem starke Skirms
sind. Ja, aber genau so ist es. Also Draviden sind eine Zivilisation, bei der sich ganz merkwürdige Eigenschaften vereinen, wo die Entwickler bisher eigentlich immer bei anderen Civs dran gedacht haben, dass das ein Problem sein könnte und diesen anderen Zivilisationen dann was an die Hand gegeben haben, um dieses Problem zu lösen. Nur bei den Draviden irgendwie ist das ausgefallen. Oder sie haben gedacht, selbst eigene bessere Skirms zu haben würde reichen, aber dem ist nicht so. Draviden sterben, wie du das gesagt hast, einfach gnadenlos weg gegen Skirmisher. Und zwar liegt das an folgendem Problem, was diese Zivilisation hat. Sie hat keine ordentliche Kavallerie, vor allem aber keine Ritter. Und auch die Light Cav ist im Grunde zu nichts zu gebrauchen. Die kriegen kein Bloodlines, die kriegen kein Husbandry. Letztes Defense-Upgrade fehlt. Also die sterben auch sehr, sehr schnell weg, selbst gegen Skirms, haha. Aber was das Problem hieran ist, alle Wege bei den Draviden führen auf eine Einheit, auf eine Goldeinheit, die wirklich so richtig Schaden machen kann. Und das sind die Archer. Und wogegen sterben Archer? Skirms, natürlich. Und was denkt man dann so als kluger Dravide? Haha, da baue ich eigene Skirms und zwar habe ich bessere. Und in dem Moment, wo man als Dravide Skirms spielen muss, ist eigentlich das Spiel vorbei. Denn man hat keine Einheit, also keine Goldeinheit, die man dazu spielen kann. Denn, ja, Archer werden von den bereits vorhandenen gegnerischen Skirms gekontert und Knights oder sowas hat man keine. Und sobald man dann diese Skirms draußen hat, brauchen Gegner nur selber auf Knights gehen und auf einmal hat man keine Armeekomposition mehr. Das Ganze wird dadurch noch schlimmer, dass die Mönche von den Draviden mangels Redemption und Fervor auch nicht zu so viel zu gebrauchen sind und an dem Punkt, wo man einen Gegner in Skirms reingebracht hat, kann der damit auch Mönche raussnipen. Also irgendwie bleibt da für die Draviden nicht mehr so viel übrig, sobald ein Gegner auf Skirms geht und das ist sehr traurig. Wenn man jetzt überlegt...
Klar, wenn man auf einem Auge so blind ist wie du, du vergisst, dass die Elefantenreiter haben.
Ja, Elefantenreiter ohne Bloodlines und ohne Defense-Upgrades und ohne Husbandry.
Ja, Bloodlines macht wirklich den Elefant nicht mehr fett.
Naja, aber ja, und hier aber auch wieder schlechte Mönche. Und sobald du einen von diesen Elefanten konvertiert bekommst, ja, den kriegst du ja nie wieder tot mit deinen Skirms. Also, ist
ja... Und sie haben nicht mal Elite, ja. Also. Das ist wirklich traurig, ein Trauerspiel. Das ist der schlimmste Stall, den es im Spiel gibt.
Ja, es sind quasi Malay-Elefanten zum vollen Preis.
Ja, genau.
Ja, es ist wirklich alles ziemlich furchtbar. Und auch die Elephant Archer von den Draviden sind jetzt nicht so toll. Selbst mit irgendwie Unique Tech und sowas. Denn ja, auch die haben ein Problem mit Skirms und Mönchen. Deswegen weiß ich mit den Draviden immer nicht so oft so richtig, was ich mit denen anfangen soll. Denn, und ich kann auch sagen, ich stehe oft vor diesem Problem. Ich bekomme die Draviden überproportional häufig zufällig als Zivilisation. Darum hat sich auch so über die Monate hinweg dieser sehr tiefe Hass in mir aufgebaut, wo ich wirklich sagen kann, ich fühle mich hilflos mit denen. Die haben so ein, zwei gute Matchups und ironischerweise in genau diesen Matchups habe ich dann mal gegen Draviden spielen dürfen. Zum Beispiel habe ich irgendwann mal Goten gehabt auf Hideout gegen Draviden. Da fühlt man sich aus Goten-Sicht sehr wehrlos. Aber das war es dann auch schon und in jedem anderen Fall, selbst gegen Goten auf offenen Map, würde ich sagen, sieht man auf einmal ganz schön schlecht aus mit dieser Zivilisation. Ja, und selbst im Late Game haben die halt auch nichts zu bieten. Das Spiel wird auch nachher nicht irgendwie besser für die. Also da gibt es dann keine Einheit, wo man sagen würde, man muss nur überleben und dann wird das schon. Außer man kommt irgendwie auf 100 Elephant Archer, aber wie realistisch ist das?
Ja, jetzt kann man natürlich dagegen halten, dass diese fundamentale Abneigung, die du den Draviden gegenüber hast, eine punktuelle ist, denn sie gilt für Nicht-Wassermaps. Auf Wassermaps sieht es mit den Draviden ja ein bisschen anders aus. Da haben sie durchaus Stärken, werden ja auch viel gespielt und zwar auch von dir in gewissen Teamspielen, weil du kannst sie. Das ist das Witzige. Du verabscheust die Draviden, aber du kannst sie extrem gut spielen, weil du in der Lage bist, ihre Boni auszunutzen. Für Maps wie Arabia spielt das aber alles kaum eine Rolle, weil die meisten ihrer Boni nicht wirklich zu tragen kommen. Und das ist auch wieder eine Zivilisation der Art, deren Boni quasi in der Imperialzeit alle wirkungslos geworden sind und nichts mehr bringen. Und sie nur einem, also zu Spielbeginn vor allen Dingen, wirklich sehr einen großen Unterschied machen können. Und gleichzeitig dann nicht auf Landmaps und schon haben wir quasi die schlechteste Zivilisation für Landmaps. Warum das auf Wasser anders ist, können wir dann gleich besprechen, wenn wir die Boni durchgegangen sind. Du hast ja jetzt schon mal dein erstes vernichtendes Urteil abgegeben. Mein Urteil ist, ich glaube, die Draviden sind die, von der Art und Weise, wie sie designt sind, als vor allen Dingen eben Wasserzivilisation, wenn man so möchte, oder Hybrid-Civ, schon in Ordnung. Ich kann sie nicht spielen, weil ich einfach ein zu schlechter Spieler bin. Ich glaube, die Draviden sind wahrscheinlich mit die anspruchsvollste Zivilisation zu spielen. Auf Land ja sowieso, aus den Gründen, die du genannt hast. Aber auch auf Wasser, weil die sich nicht so straightforward spielen wie die üblichen Hybrid- und Wasserzivilisationen. Und ich bin schlichtweg zu schlecht dafür. Und deswegen mag ich sie nicht. Und jetzt hast du aber, Felix, gedacht, ist ja irgendwie blöd, wenn wir jetzt einen Podcast über eine Zivilisation machen und wir beide werden nur über sie meckern. Du hast noch einen kleinen Gastbeitrag besorgt von einem Kollegen aus einem befreundeten Clan, den lieben Tukan, den man auch bei Twitch ab und zu Age of Empires 2 streamen sehen kann. Und der sagt von sich, dass er die Draviden sehr, sehr gerne hat.
Ja, das war eine ganze Weile ja sogar seine Lieblings-Civ, die er dann selbst ganz liebevoll die Tuviden genannt hat. Ja, ja. Aber ja, er spielt halt super gerne Hybrid-Maps und da sind sie stark. Wobei ich dem entgegen, was du gerade gesagt hast, sagen würde, auch hier im 1v1, sobald du dann Land spielen musst, hast du auf einmal wieder das Skirm-Problem. Deswegen ist auch das nicht so, naja. Mhm. Aber bevor ich hier jetzt noch...
Du musst halt in der Feudalzeit beenden.
Ja, genau. Aber bevor ich jetzt hier noch weiter lästere, ja, würde ich sagen, wir hören uns mal was Positives an und dann können wir ja vielleicht ganz neue Seiten an dieser Zivilisation entdecken und vielleicht auch dann in der weiteren Folge immer wieder darauf zurückgreifen und sagen, ach ja, hier, das kann man vielleicht doch ein bisschen anders sehen. Hören wir mal rein.
Was geht ab, liebe Freunde? Hier ist Tukan und ich freue mich riesig, über eine meiner Lieblingszivilisationen sprechen zu dürfen, nämlich den Draviden, auch bekannt als Tuviden, in der deutschen Anime-Zweitszene. Warum liebe ich die Draviden so sehr? Lass uns zunächst über ihre Wirtschaftsboni sprechen. Da ich Hybrid-Maps besonders gern spiele, kommt mir der Dock-Bonus sehr entgegen, bei der jeder gebaute Dock 5 zusätzliche Wohnplätze verschafft. Dadurch kann ich Holz für Häuser sparen und habe mehr Ressourcen für das Bauen von Fischerbooten. Zusätzlich können Fischer und Fischerboote 15 Nahrung mehr tragen, was die Wirtschaftseffizienz weiter verbessert. Der Bonus von plus 200 Holz beim Voranschreiten in das nächste Zeitalter kommt mir ebenfalls sehr zugute, da ich präzise Build-Orders schätze und das zusätzliche Holz mir erlaubt, mögliche Ungenauigkeiten auszugleichen und mehr Optionen, insbesondere in der Feudalzeit und Ritterzeit, zu haben. In der Feudalzeit kann man schnell zusätzlich Farm oder eine Schmiede errichten. Letzteres ist besonders vorteilhaft im Teamspiel, wenn man schnell mit Double Ranges und Schmiede eröffnen möchte. In der Ritterzeit hat man durch den Holzbonus die große Flexibilität, weitere TCs, eine Waffenschmiede oder eine Universität zu bauen. Kommen wir nun zu meiner bevorzugten Spielweise mit den Draviden. In der Feudalzeit starte ich gerne mit Man-at-Arms into Archer. Oft wird das Drücken auf eine Eco-Upgrades wie das Holz-Upgrade durch diese Build-Order erschwert, aber der Dravidenspieler kann dies gut ausgleichen, nicht nur durch den bereits erwähnten Holzbonus, sondern auch durch die Tatsache, dass die Kasernentechnologien 50% weniger kosten. Wenn der Gegner versucht, mit Bogenschützen zu kontern, kann man leicht auf die 25% schneller schießenden Plänkler umschwenken und so das Match in der Feudalzeit zu seinem Vorteil zu gestalten. In der Ritterzeit angekommen, hat man nun die Möglichkeit, wenn man Map Control hat, vor der gegnerischen Basis eine Waffenschmiede zu bauen und zusätzlich in der eigenen Basis ein Stadtzentrum zu errichten. Deswegen ist ein weiterer Vorteil der Draviden, sowohl vorne gut Druck auszuüben, als auch gleichzeitig ihre Wirtschaft zu stärken. Die vergünstigten Belagerungswaffen spielen dem Dravidenspieler ebenfalls in die Hände. Auch sonst hat der Dravidenspieler alle Möglichkeiten außer Waffenschmiede, sei es Belagerungselefanten, Belagerungsonager, schwere Skorpione oder Bombard-Cannons. Einziger Nachteil ist das Fehlen von Belagerungsingenieur, einer meiner Lieblingstags. Im späteren Spielverlauf besteht die ideale Armeekomposition des Dravidenspielers aus Infanterie, Planklern und Bombard-Cannons. Die Infanterie der Draviden wird durch das Burg-Upgrade Wutz Stahl erheblich verbessert, wodurch sie die Rüstung der gegnerischen Einheiten ignorieren können. Obwohl den Draviden oft fehlende Mobilität nachgesagt wird, können meiner Meinung nach Lightcavs dank des Burg-Upgrades eine wichtige Rolle spielen. Persönlich ziehe ich es jedoch vor, Mauern zu bauen, um mich vor Angriffen zu schützen und den Gegner einzuschränken. Dadurch kann das Spiel mehr in einen Stellungskampf übergehen, der dem Dravidenspieler mit der genannten Armeekomposition zugutekommen könnte. Eine weitere Power-Unit sind die Elefantenbogenschützen. Ähnlich wie die Plänkler greifen sie schneller an und durch das Burg-Upgrade Medizintruppen regenerieren sie 20 Lebenspunkte pro Minute. Dies macht auch die Belagerungselefanten widerstandsfähiger und effektiver beim Pushen. Eine Spezialeinheit der Draviden sind die Urumi-Schwertkämpfer, welche beim ersten Schlag einen aufgeladenen Angriff auslösen, ähnlich wie die Coutiers der Burgunder. Obwohl sie starke und interessante Einheiten sind, bevorzuge ich sie eher weniger, da sie schwerer in der Masse zu produzieren sind und ich den aufgeladenen Angriff eher als redundant ansehen würde, da der Dravide auch schon so eine sehr starke Infanterieline hat. Abschließend sprechen wir über das Wasserspiel der Draviden. Der Teambonus der Docks, die 5 zusätzliche Wohnplätze bieten, macht sie zu einer der stärksten Zivilisationen im Teamspiel auf dem Wasser. Auch abseits des Teamspiels sind sie eine starke Wasserzivilisation, da sie Zugriff auf alle generischen Wassereinheiten und Upgrades haben. Zusätzlich haben sie in der Imperialzeit die Möglichkeit, Terisadai zu bauen, eine Power-Unit auf dem Wasser mit einem hohen Lebenspunktswert und Durchschlagsrüstung.
Ja, jetzt haben wir einen schönen Überblick direkt über die ganzen Boni mal bekommen, ne? Und eine sehr, sehr positive Aussicht auf diese Boni. Wie oft hätte ich gerne gesagt, ach, aber da haben wir doch dieses und jenes Problem. Aber ja, also es ergibt schon alles Sinn, was der Tu sagt, finde ich. Und ich kann auch voll verstehen, warum insbesondere für seinen Spielstil, denn wer den Tu kennt, weiß, dass er gerne sehr aggressiv spielt und Spiele ungern irgendwie ins Late Game gehen lässt, dass da die Draviden sehr gut sind, so mit diesen Alles-oder-Nichts-Pushes, damit auch Siege Workshop nach vorne und so. Aber ich möchte auch, nachdem ich das gehört habe, dabei bleiben, diese Zivilisation hat sehr viele Probleme. Und ein weiteres, was ich vorhin nicht mal genannt habe, hat er ja sogar genannt. Man hat nicht mal Siege Engineers, was ja die an sich gute Auswahl an den Belagerungswaffen doch nochmal ein bisschen einschränkt.
Ich finde aber, das hat er wunderbar gemacht. Vielen Dank, lieber Tu, dafür. Da hat man fast, betone, fast Lust bekommen, die Draviden zu spielen.
Ja, wir wollen es aber nicht übertreiben, ja? Also.
Es ist, ich meine, ich fand es auch cool, dass er die Elefantenbogenschützen noch als Option genommen hat. Ich habe in meiner Recherche über die Draviden einen lustigen Funfact gefunden, und das passt so sehr zu Tu, weil Tu auch jetzt der Meister des Reframings war. Der hat einfach diese Zivilisation genommen und alle ihre Schwächen ignoriert und nur ihre Vorteile genannt. Diese Vorteile gibt's ja. Und einer ist, dass die Draviden zusammen mit den Sarazenen und den Japanern die einzige Zivilisation ist, die voll geupgradete Arbalesten und voll geupgradete Champions hat. Wusste ich auch nicht.
Ja, stimmt. Schön, dass man von voll geupgradeten Champions halt jetzt nicht so viel hat im Allgemeinen. Selbst mit spannenden Unique-Tags. Aber darüber reden.
Außer gegen Goten.
Ja, außer gegen Goten, das stimmt. Also Goten werden halt.
Weil da brauchst du die auch nicht, da brauchst du eher die Spezialeinheit.
Ja, genau. Goten werden halt von den Urumis komplett zerlegt. Habe ich ja vorhin gesagt, das habe ich schon ausprobieren müssen, vielmehr.
Aber Tu hat auch gesagt, dass er diese Zivilisation natürlich vor allen Dingen lieber auf Hybrid-Maps spielt. Und das ist auf jeden Fall die Stärke dieser Zivilisation. Und auch, weshalb ich sagen würde, dass die Draviden schon okay sind, so wie sie sind. Sie müssen nicht auf allen Maps gut sein. Wäre schön, wenn sie ein bisschen besser wären. Und bevor wir dann in die Boni hineingehen, wir haben ja bisher in unserem Gespräch und jetzt auch mit Tu's Beitrag ja vor allen Dingen darüber gesprochen, was so der Tech-Tree hergibt und dessen Limitationen eingeschränkt. Der Witz ist ja, dass als die Draviden rauskamen, sie ja noch nicht mal Bombard-Cans.
Ja.
Das kam dann relativ schnell ins Spiel dazu. Davor waren sie quasi unspielbar. Und du hast da auch am Anfang erwähnt, dass eine große Schwäche natürlich der Stall ist und insbesondere die Tatsache, dass sie keine Ritter haben. Wäre es denn schlecht, wenn Draviden Ritter bekommen würden?
Ja, das hatte ich mir ja schon mal überlegt. Wenn man Draviden einfach ja Ritter geben würde und halt auch so richtig schlechte, ob das ein Problem wäre. Also ich denke eigentlich nicht. Ich weiß nicht, gegen was dann Draviden so overpowered sein sollten, weil Draviden haben halt immer noch, zumindest mal auf offenen Maps, keinen sonderlich guten Nahrungsbonus, wo man jetzt sagen würde, ja, dann ist nicht so schlimm, dass diese Ritter ziemlich schlecht sind, die können viel davon bauen. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es auf Hybrid-Maps ein Problem werden könnte, wenn die dann unter Umständen ihre gute Nahrungswirtschaft haben durch ein gewonnenes Wasser und durch ein bisschen bessere und effektivere Fischerschiffe und dann einfach Knights rausspammen können, um gegen Skirms vorzugehen. Das würde ich eher als Problem sehen. Aber
wäre es das, weil wenn du denen wirklich nur Ritter gibst, ohne Chevalier-Upgrades, so wie bei den Sarazenen, dann ist das ja etwas, was im Castle Age quasi erstickt. Ohne Zuchtauswahl, meinetwegen gibst du denen nicht mal Husbandry und dann hast du echt einfach nur Ritter, die schlecht sind und für immer schlecht bleiben. Und das ist ja eigentlich etwas, was außer so Plebs wie ich, sterben dagegen keine Leute, weil die genau wissen, da investiert gerade jemand sau viel Ressourcen, insbesondere auch Gold, in eine Einheit, die niemals stärker werden.
Vielleicht wäre es sogar eine Überlegung, den Draviden Ritter zu geben und das zweite Rüstungsupgrade abzunehmen. Wobei, dann hätten sie noch ein größeres Problem auf ihren Armored Elephants. Die kriegen ja auch diese Rüstungsupgrades. Von daher weiß ich nicht. Aber irgendwas in der Richtung. Weil, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, andere Zivilisationen ohne oder mit so schlechtem Stall haben andere Optionen dagegen. Also die Mesociths haben natürlich ihre Eagle Warriors gegen Skirmisher. Aber wenn man auf sowas guckt wie die Bengalis, dann haben die zwar auch kein Hussar, die haben auch keine Ritter, die haben keine Kamele, aber die haben Light Cav, die kriegen da Bloodlines für, die kriegen das letzte Defense-Upgrade. Und das finde ich das Spannende, und sowas könnten Draviden eher brauchen, die Bengalis kriegen auf ihre Light Cav einen Angriffsbonus gegen Skirms.
Aber das ist halt ein Spezialbonus, den kannst du nicht zwei Sifs geben.
Aber irgend sowas in diese Richtung. Naja.
Ja. So ist es. Der liebe Tu hat uns ja einmal einen Crashkurs durch die verschiedenen Boni der Draviden gegeben. Lass uns doch trotzdem nochmal über die Boni sprechen und die der Reihe nach so ein bisschen aufdröseln, wie wir es halt immer in diesen Zivilisationsfolgen machen. Und ich würde auch sagen, wir versuchen uns dabei weniger davon ablenken zu lassen, dass das halt oft auf Rabia und so nichts bringt, sondern wir versuchen sozusagen die Stärken hervorzuheben. Ja, auf jeden Fall. Und hier bist eher du gefragt als ich, weil mein Wissen zu den Draviden als hybride Zivilisation beschränkt sich auf null Spiele. Wenn ich Draviden gespielt habe, dann, weil ich sie random auf Arabia oder einer anderen Nicht-Hybrid-Map bekommen habe. Und ich würde auch sagen, vielleicht sprechen wir auch nochmal darüber, warum die gerade im Team so besonders stark sind mit ihren Boni und warum das vielleicht manchmal besser sein kann als alleine im 1v1. Weil ich finde, im Teamspielen ist es ja so, dass der Tech-Tree quasi von der Rollenverteilung her ja schon mal weniger vielseitig sein muss und das so ein bisschen den Draviden in die Hände spielen kann.
Ja, das muss man vielleicht mal vorab stellen. Draviden sind im Team sowohl auf Hybrid als auch auf offenen, normalen Maps eine der stärksten Zivilisationen, die es gibt. Hier sind sie super streamlined, haben alles, was man braucht und gerade auf Hybrid- und Wasser-Maps ganz hervorragende Vorteile. Hier sind die Draviden eine super, super gute Zivilisation, die ich halt aus Prinzip einfach nicht mehr spiele. Ja.
Warte. Die du aus Prinzip nicht spielst, weil die so gut sind oder weil du die immer noch einfach zu sehr hast?
Mein Hass durch 1v1s auf offenen Maps oder auch auf normalen Hybrid-Maps ist mittlerweile so groß, dass ich auch im Team einfach dann, meistens spielt man dann ja irgendwie 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 und es gibt 2 Flanken. Häufig ist das ja diese Verlegenheit, Draviden im Team zu spielen, kommt ja dann primär immer in Turnieren auf oder sowas. Und wenn es dann 2 Flanken gibt, dann hat eine Seite Draviden und die andere Japaner und dann springe ich jedes Mal auf die Japaner.
Faszinierend.
Aber das war ja früher anders. Wir haben ja schon einige Turniere auch zusammen bestritten, wo ich Draviden gespielt habe und wo ich ja eingestehen muss, dass ich bisweilen sehr viel Spaß mit denen hatte. Das eine Mal ja sogar ausgerechnet im 2v2 gegen Tu und einen Teammate von ihm, wo wir dann, ich weiß gar nicht mehr von, ich glaube, das war von seinem Teammate, die komplette Basis dann mit den Elefantenrammen abgerissen haben auf Four Lakes. Das war schon lustig. Also im Team sind Draviden eigentlich toll.
Ja, also der erste Bonus. Und der spielt dabei, glaube ich, eine sehr große Rolle. Und ist argumentativ vielleicht auch der Bonus, der sie im Team spielen, einfach zu einer grundsätzlich starken Flankenzivilisation vielleicht macht. Dieser erste Bonus ist, dass sie 200 Holz beim Voranschreiten in das nächste Zeitalter haben bekommen. Einfach so kostenlos drauf. 200 Holz, das ist eine Range, eine zweite. Oder ein zweites Dock und ein halbes Schiff. Oder ein bisschen was für Upgrades. In aller Regel wird doch dieser Bonus genutzt, um, also gerade auf Hybrid-Maps, einfach mehr Docks bauen zu können und die Schiffe so ein bisschen schneller anzukurbeln. Oder um zum Beispiel ein zweites Dock auf der gegenüberliegenden Seite bei einem anderen Pond oder so etwas zu bauen und den Gegner unter Druck zu setzen, was der Gegner einfach nicht genauso machen kann, weil ihm diese 200 Holz fehlen werden. Oder in Landmaps, um einfach mit einem tighteren Bild eine zweite Range aufs Feld zu bekommen, oder?
Ja, genau. Tu hat es schon ganz gut beschrieben. Dieser Bonus, der wirkt einfach so, ja, dann habe ich halt ein bisschen mehr Holz. Aber das ist tatsächlich ein Bonus, der zwei Sachen bringt. Einmal hat Tu da immer gesprochen von sehr viel Flexibilität. Das stimmt in den meisten Fällen, wo man Draviden spielt tatsächlich. Ich würde aber sagen, wenn man jetzt auf Landmaps guckt oder sowas, dann ist oftmals relativ klar, wo man hin möchte mit diesen 200 Holz. Und ich finde eigentlich ein zweites TC ist es fast nie, denn worauf boomt man mit Draviden? Sondern da ist es meistens dann ein Siege Workshop im Castle Age oder gerade im Feudal Age dann mal eine frühere Schmiede. Aber das Wichtigere, was er gesagt hat, ist, dieser Bonus ist vor allem sehr gut für tighte Build Orders, weil man mit den Draviden dann unter Umständen mal ein bisschen früher hochklicken kann und dann länger mehr Wills auf Nahrung haben oder sowas denn man braucht ja weniger Holz. Man kriegt ja welches hinterhergeworfen nachher. Oder man kann früher angreifen einen Gegner, weil man schneller mehr Rekrutierungsgebäude oben hat. Und gerade auf Hybrid-Maps, da werden die Draviden hierdurch wirklich unberechenbar, weil sie entweder, und hier kommen die Faktoren zusammen, was sehr Schnelles spielen können, um dann beispielsweise früh schon irgendwelche Kriegsschiffe auf dem Feld zu haben. Gleichzeitig auf so Maps wie Four Lakes kann ein Dravide es sich ganz wunderbar leisten, daheim einen Dock zu haben und sich zu verteidigen. Gleichzeitig aber auch ein Rekrutierungsgebäude für auf Land zu bauen und vielleicht noch einen Gegner zu docken. Das ist das, was ich immer mit der Civ total gern gemacht habe. Und man kann aber auch beispielsweise sagen, okay, das mit dem Dock beim Gegner lasse ich sein. Dafür gibt es jetzt zwei Archer Ranges daheim. Und diese Unberechenbarkeit ist das, was die Draviden insbesondere im Team auf so Hybrid-Maps sehr, sehr stark machen kann. Im 1v1 sehe ich das ein bisschen relativer, sage ich mal, weil man da diese einzelnen Sachen besser kontern kann und vor allem auch durch Scouting ganz gut herausfinden, wo denn die Reise hingeht. Aber im Team, wo die ganzen Build-Orders ja so super eng sind, man immer alles hier ran pusht und was weiß ich nicht was, da kann ein Dravide sehr überraschend sein durch dieses Holz.
Ja, genau. Lass uns das noch ein bisschen präziser machen, weil so Menschen wie ich scheitern genau an dieser Sache. Ich spiele dann immer mit zu viel auf Holz. Ich merke es dann. Ich denke, ich nehme da so einen Will weg vom Holz, denke mir, ja, das sind dann 200 Holz kriege ich ja extra, da brauche ich nicht ganz so viel auf Holz. Und dann kriege ich die 200 Holz, habe plötzlich 400 Holz dastehen. Ne? Und also ich habe das Gefühl nicht dafür. Aber was ist denn jetzt eigentlich der richtige Umgang damit? Also du hast schon gesagt, von vornherein weniger auf Holz, aber das ist ja witzig, weil man sowieso nur noch mit 2 auf Holz startet und der Rest sowieso immer auf Nahrung geht. Heißt es, ich spiele nur mit 1 auf Holz? Oder heißt es, dass ich dann, wenn ich hochklicke und ich die Transition von den Nahrungsvillagern auf meinem TC zu dem Holz mache, da dann statt 8 oder 9 jetzt nur noch 6 oder 7 habe?
Ja, genau so. Also wenn du jetzt an eine offene Landmap denkst, dann bist du da ja, wenn du hochklickst im Team mit 14 Villagern auf Holz, keiner mehr auf Nahrung irgendwie und 2 bauen noch Gebäude. Und mit den Draviden kannst du das halt wesentlich gemütlicher machen. Kannst sagen, du schickst 8 oder 9 auf Holz und dann hast du noch 4 oder 5 auf Nahrung, kannst dann besser Upgrades machen, dir vielleicht Eco-Upgrades leisten direkt und hast trotzdem genau das Holz, was du nachher brauchen wirst. Vielleicht.
Aber 8 oder 9 ist doch normal, oder nicht?
Ja, im Team, wie gesagt, mit Archern würdest du ja 14 oder so auf Holz haben, während du hochgehst.
Ach ja, stimmt. Ich habe jetzt gar nicht mal an Team gedacht. Du hast ja recht, das ist ja die Crazy Build, oder?
Ja, und im 1v1...
Das heißt, du kannst dir da gute 5 Wills sparen auf Holz.
Ja, genau. Und
boah, krass.
Du musst ja überlegen, diese ganzen vielen Villager auf Holz, die hast du ja nur kurze Zeit, ne? Die hast du ja nur, während du hochklickst. Das heißt, die sammeln gar nicht mal so viel. Aber wenn du Draviden bist, ist diese Menge, die du an Holz sammelst mit denen... Und was du stattdessen an Nahrung haben könntest, halt ganz entscheidend, weil das ja so ein bisschen snowballt. Dadurch, dass du mit mehr Nahrung in die Feudalzeit kommst, kannst du dir ein Eco-Upgrade leisten und hast dadurch langfristig mehr Holz und brauchst auch weniger auf Holz. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied für diese Zivilisation. Also im Team können die auch auf Land dadurch total viel. Und wenn man auf Hybrid-Maps oder sowas blickt, dann würde ich wahrscheinlich mit den Draviden, was da Holz und Gold und all das angeht, sogar relativ normal spielen, also jetzt gar nicht groß anders verteilen, weil Nahrung da sowieso selten ein Problem ist, wenn man genug Fischerboote gebaut hat. Also man kommt eigentlich in der Feudalzeit auf Hybrid-Maps gerade als Archer-Spieler immer mit mehr als genug Nahrung an. Und stattdessen kann man dann dieses Zusatzholz wirklich voll einsetzen, um irgendeine Art von Militär mehr zu bauen. Entweder eine Range mehr, als man sonst gebaut hätte, oder ein Dock mehr, als man sonst gebaut hätte. Aber irgendwie, gerade mit dieser Zivilisation, die halt ohne Power-Unit und nachher besonderen Eco-Bonus daherkommt, einfach mehr Militär aufs Feld bringen.
Macht ja Sinn, weil du mit den Draviden, du pickst ja die Draviden genau, um dieses zusätzliche Holz zu haben. Da geht's nicht darum, das Ganze tighter zu machen, sondern da geht's darum, mehr als die anderen zu haben, um Dinge gleichzeitig zu machen, die man sonst nicht hinkriegen würde.
Ja, eben. Und das ist halt die große Stärke auf Hybrid-Maps und auch auf Wasser-Maps kann man die ja super spielen. Es gibt ja auch noch so komische Maps wie Migration. Da kann man mit den Draviden auch sehr interessante Dinge machen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Übungsmatch gegen jemanden gespielt und die hatte eine Build-Order, wo sie dann daheim gedockt hatte am Anfang, hatte da gefischt, ist dann mit einem Transportschiff zur Mittelinsel und hat dank Traviden-Bonus einfach auf dieser großen Mittelinsel vor meinen Docks noch selber zwei Docks gebaut und dann mehr oder weniger direkt vor meiner Nase angefangen, Feuerschiffe zu bauen. Das kriegen halt auch nur Traviden hin in der Form und das war super anstrengend.
Das glaube ich sofort. Deswegen spiele ich auch so ungern gegen Traviden. Ich kann diese Zivilisation schlichtweg nicht einschätzen und ich habe das Gefühl, meine Gegner, die dann, also man spielt ja nur Traviden, wenn man wirklich weiß, was man tut, ne, die haben da dann mal einen eklatanten Vorteil mir gegenüber.
Aber dieses Spiel, ja, um das mal weiter auszuführen, war so bezeichnend. Ich hatte auf Wasser wirklich keine Chance. Ich habe versucht, mit Galleys da zu spielen, habe mich zu Tode gemicrot, irgendwann mal kurz nicht hingeschaut, alles verloren und habe dann gemerkt, okay, Wasser ist eigentlich nicht mehr drin hier. Und alles, was ich dann noch getan habe, ist von meiner Anfangsinsel ein Transportschiff mit Villagern zur Mitte zu sneaken, habe angefangen, da ein bisschen anzuboomen und habe einfach Skirms gebaut und damit das Spiel gewonnen.
Aber sollte das nicht auf Hybrid-Maps ein bisschen schwieriger sein? Weil du ja eigentlich immer auch dein ganzes Holz für andere Dinge ausgibst und so einfach mal Skirms inklusive den Upgrades. Ich meine, da brauchst du Defense-Upgrade oder Fletching oder so ein Kram. Das ist ja selten ist einfach so drin.
Auf Migration, du überlegst, wenn du die Entscheidung triffst, sowieso kein Wasser mehr gewinnen zu können, hast aber noch die Eco dafür, dann ist auf einmal sehr viel Holz über für Skirms.
Ja, Migration ist auch so ein Ding. Die Map ist grauenhaft für mich zu spielen, weil ich immer ins Wasser overinvesten würde. Was bei den Distanzen wahrscheinlich meist keine gute Idee ist. Wenn ich sehe, wie die Pros da einfach gefühlt Fischboomen wie 1990, ja, also 2000, das ist mir immer wieder ein Rätsel. Aber gut.
Ja, aber solche Builds können Traviden halt und das ist sehr beeindruckend, wenn man das kann. Und da liegt halt eindeutig deren Stärke.
Ja, und das ist auch die Flexibilität, von der der Tu gesprochen hatte. Gut, dann können wir, oder haben wir diesen Zivilisationsbonus jetzt ausreichend gewürdigt?
Naja, theoretisch kann man den ja gar nicht genug würdigen gewissermaßen, weil ich ja immer auch so ein bisschen der Meinung bin, dass wir tatsächlich diesem Bonus mitunter zu verdanken haben, dass es jetzt überhaupt diese merkwürdige, superschnelle Archer-Meter in Teamgames gibt, weil als die Traviden rauskamen, das losging, dass Leute angefangen haben, irgendwie im Dark Age alles auf Nahrung zu schicken, um schnell hochklicken zu können und dann kriegt man das Holz auf einmal. Und ich glaube, danach wurde dann rausgefunden, dass es auch mit anderen Civs noch halbwegs geht. Aber ich meine, das hätte mit den Traviden begonnen. Ich kann mich auch daran erinnern, wie ich damals Daut im Stream gesehen habe und der einfach total viel Spaß damit hatte, Leute mit Archern zu überrennen, bevor die im Feudal Edge waren. Also das sind Traviden-Dinge. Und später im Spiel gibt einem das halt auch ja nochmal mehr Flexibilität. Gerade wenn man im Castle Age ankommt, ist das halt, wie gesagt, kein TC, sehe ich weniger. Aber es ist eine Uni, die man da bekommt. Oder ein Siege Workshop, wenn man sich irgendwie verteidigen muss. Das sind auch alles sehr, sehr gute Optionen. Und was man auch nicht vergessen darf, das Elite Skirm Upgrade kostet halt auch einen Riesenhaufen Holz. Und den hat man auch einfach.
Das ist ein guter Punkt. Du hast, ich finde, man denkt halt in erster Linie an die Feudalzeit wegen diesen Hybrid-Map-Build-Ordern. Aber du hast natürlich recht, die 200 Holz kriegst du ja in jedem Zeitalter. Wobei 200 Holz zu diesem Zeitpunkt halt selten besonders ausschlaggebend sind.
Oh, Anfang Ritterzeit?
Aber, ja, was?
200 ich mein, Holz?
Kostenloses Holz ist immer gut. Ich sag nicht, dass es schlecht ist. Ich sag nur, es ist in der Feudalzeit, es ist auf jeden Fall am signifikantesten, was man davon bekommt.
Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, gerade mit einer Sif, die hauptsächlich oder eigentlich gezwungenermaßen nur Holzeinheiten auch spielen kann, wo dann tatsächlich auch noch ein Upgrade Holz kostet, ist das schon ordentlich, die 200er im Castle Age nochmal zu bekommen. Wo ich dann zustimmen würde, würde ich sagen, in Imp ist es dann weniger relevant, weil Universität hat man sowieso. Und dann gibt's auch nicht mehr wirklich Upgrades, die Holz kosten. Da ist es dann nicht mehr so spannend. Aber im Castle Age ist das nochmal ein richtig guter Bonus.
Mhm. Okay. So, der nächste Bonus, der sie natürlich zu einer guten Hybrid- und Wasserzivilisation macht, ist, dass die Fischer und die Fischerboote 15 mehr Nahrung tragen können. Grundsätzlich gilt ja für so Wirtschaftsupgrades oder Boni, die dafür sorgen, dass Einheiten mehr tragen können, dass sie effizienter werden dadurch und dass die Eco ein bisschen besser läuft. Also das kennt man ja zum Beispiel von so etwas wie den Town Center Upgrades, also Wheelbarrow und Handcart, dass die Dorfbewohner einfach seltener von den Feldern dann zum Dorfzentrum oder zu der Mühle laufen müssen, weil sie ihr Tragevolumen erhöhen. oder der Aztekenbonus, der ihnen einfach als Zivilisationsbonus gegeben ist. All das macht die Ico automatisch besser. Bei den Draviden, das bezieht sich jetzt allerdings nicht auf grundsätzlich alle Dorfbewohner, sondern nur auf Dorfbewohner, die Fischer sind, also den Schorfisch da einholen, indem sie ihre Netze auswerfen und bei einem Dock abgeben, und die Fischerboote. Und ich würde mal argumentieren, für die Fischer spielt das quasi gar keine Rolle, weil die in aller Regel eh das Dock direkt neben dem Schorfisch gebaut haben und damit keinen wirklichen Laufweg haben. Das könnte später vielleicht noch mal eine Rolle spielen. Oder auf so Maps wie, wie heißt das, African Clearing?
Ja, genau.
Aber da fehlt ihnen dann wieder die Mobilität.
Ja.
Und für die Fischerboote ist das dann schon ein bisschen relevanter, weil sie einfach seltener hin und her fahren. Die sind aber doch relativ schnell. Und das ist auch ein Bonus, wie ich es anfangs gesagt hatte, der zeitlich befristet ist. Denn selbst wenn du deinen Fisch dann eben langfristig auch machst, irgendwann musst du Reusen bauen und die Reusen baust du effizient an deinen Dock und da spielt das schon wieder gar keine Rolle mehr.
Ja, also das ist ein Bonus, der ist ein guter Nahrungsboost tatsächlich. Aber wie du gesagt hast, ganz oft bringt der gar nicht mal so viel, wie man meinen sollte. Aber es gibt diese Maps, gerade in Turnieren, wo man dann oftmals noch Mühlen an Schorfisch baut und sowas und wo die Villager dann doch ein paar Schritte zu laufen haben. Hier sind halt die Draviden dann wieder besonders interessant. Vor allem, weil man in diesen Maps ja ganz oft auch in der Feudalzeit mal mit Man-at-Arms kämpft und da kommen dann ja wieder andere Boni von der Zivilisation zum Tragen. Von daher ist das was, was durchaus seinen Einsatzbereich hat und vor allem nochmal spannend ist auf Wassermaps, wo es wirklich viel Fisch gibt und der nachher dann ja auch ineffizienter wird, aber Reusen möchte man auch noch keine bauen. Da ist es gar nicht zu unterschätzen, was diese Fischerboote dann auf einmal an Effizienz ranbringen. Gerade im Hinblick auf die Ingame-Version von Four Lakes, wo ja super viel Fisch in einer Ecke drin ist und der dann aber irgendwann ziemlich weit weg ist. Da sind die Draviden ganz hervorragend. Vor allem eben in Teamgames, wenn es nicht so schlimm ist, dass man eben nur Archer hat.
Genau. Aber darauf beschränkt sich eben dieser Bonus. Ich würde ihn nicht überbewerten. Man muss aber auch dazu sagen, das ist ein Bonus, den gab es in dieser Form ja schon einmal. Die früheren Inder, noch bevor die geteilt wurden in die Draviden, Bengalen und Hindustani und Gojara, muss kurz mal echt überlegen, wie viele Sifs eigentlich waren. Die Inder hatten diesen Bonus und deswegen waren die ja auch auf manchen Maps so völlig OP und wurden immer gepickt. Nee. Nämlich immer dann, wenn es galt, Schorfisch zu sammeln, nicht?
Die hatten einen ähnlichen Bonus, aber der war nur für Villager. Die Villager haben Schorfisch schneller gesammelt.
Ja, ja.
Aber nicht
genau,
mehr
darauf
getragen.
Wollte ich schon hinaus. Aber also dieser Bonus, den die Inder früher hatten. Ach, oder warte, gibt's nicht noch eine Sif, die jetzt das schnellere Sammeln hat?
Nee, Japaner haben das Fischerboot schneller arbeiten, aber das ist ja wieder was anderes.
Ach, das war's, genau. Ja, nee, also dieser frühere Inder-Bonus hat sozusagen in neuer Gestalt seinen Weg hier zu den Draviden gefunden. Und die Draviden galten, glaube ich, historisch halt eben sowieso als eine von ihrer Schifffahrt her recht fortgeschrittene Zivilisation. Und ich nehme mal an, deswegen haben es die Draviden dann bekommen gegenüber den anderen neuen indischen Zivilisationen.
Ja, ergibt schon Sinn für diese Zivilisation und gibt denen halt, da wo sie sowieso stark sind, nochmal einen Bonus obendrauf und verstärkt aber nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, was man mit diesem Holz machen sollte. Denn gerade mit den Draviden hat man dann ja durch die nochmal effizienteren Fischerboote Anfang der Feudalzeit nochmal umso mehr Nahrung, sodass man da irgendwie nicht sagen sollte, man bleibt jetzt noch mit Villagern irgendwie unterm TC auf Nahrung, sondern nach wie vor alles auf Holz, während man hochklickt.
Ja. Dann kommen wir zum, sollen wir mal vielleicht, um bei den Hybrid-Map-Sachen zu bleiben, erstmal den Teambonus benennen?
Ja, sehr gerne.
Weil die anderen Boni beziehen sich ja dann eher auf Landeinheiten und dergleichen. Also der Teambonus besagt, dass jedes Dock, das man baut, 5 Popspace dazu gibt, 5 Wohnraum dazu. Und da das ein Teambonus ist, gilt das für alle. Und das ist ein großartiger Teambonus, wie ich finde. Das erinnert so ein bisschen an die Slaven mit ihrem zusätzlichen Popspace durch Militärgebäude. Nur, dass es hier, finde ich, mit den Draviden noch mal cooler ist, weil bei Hybrid-Maps und bei Wasser-Maps das Holz ja quasi immer am Limit ist. Also man wirklich auf Null permanent ist und jedes bisschen Holz optimieren möchte. Und sich dann Haus zu sparen, ist fantastisch. Das ist so cool. Und die Build-Orders können sich dadurch noch mal optimieren. Denn üblicherweise ist es ja so, dass man so ein Dock so ein Standard-Wasserspiel zum Beispiel baut, indem man halt den Villager hinschickt und dann diese alte Formel, ne? Haus, Dock, Haus, Schorfisch. Damit du die ganze Zeit weiter durchproduzieren musst. Und mit den Draviden kannst du halt einfach das erste Haus skippen. Und das erste Haus ist dann gleichzeitig das Dock. Sofern man das mit den Zeiten und dem Bild ganz gut timet, nicht, dass man dann am Ende haust.
Ja, genau. Und das ist der weitere Bonus. Man kann das auch, also sagen, man spielt das normal, wie eine normale Build-Order. Dann ist man nicht ganz so effizient, hat das erste Fischerboot ein bisschen später. Aber einem wird nicht das passieren, was einem auf Wassermaps immer passiert im Dark Age. Man wird nicht haust sein. Denn dadurch, dass man ja aus dem TC produziert und aus dem Dock, passiert es ja super oft, dass man irgendwann dann doch haust ist. Auch wenn man meinte, man hat an alles gedacht und das wird doch jetzt sicher gut gehen. Irgendwo ist doch mal ein Haus vergessen worden. Und wenn man diesen normalen Anfang hinlegt, hat man halt mit den Draviden erstmal sehr, sehr lang ausreichend Popspace, auch wenn das jetzt nicht das effizienteste überhaupt ist. Aber ich glaube, diese Variante ist immer noch besser, als den effizienten Anfang hinzulegen und dann nachher irgendwie erstmal eine halbe Minute gar nichts produzieren zu können.
Mit Sicherheit auf jeden Fall. Und ich meine, wer kann es einem verübeln? Man spielt irgendwie 20 Landmaps und hat da sein Bild und auf einmal muss man so eine Wasserbildorder machen und dann produziert man plötzlich nicht mehr nur Dorfbewohner in der dunklen Zeit, sondern gleichzeitig noch Fischerboote und man muss quasi doppelt so schnell Häuser bauen. Das geht so schnell, dass man das vergisst. Und dieser ganze Bonus auf Wasser geht flöten, wenn man haust es in der dunklen Zeit. Da hat man so einen gewaltigen Nachteil, sodass dieser Bonus einerseits Leben retten kann und andererseits natürlich auch schlichtweg einen fundamentalen Vorteil für alle Teammitglieder darstellt.
Ja, macht die Draviden auch einfach zu sehr guten Zivilisationen auf sowas wie Nomad, mal auch eigentlich ständig haust und man hat immer einen Dock. Hier stellt sich ja das gleiche Problem auch fürs komplette Team. Und ja, gilt für alle Hybrid- und Wassermaps. Macht die Draviden da nochmal mehr einfach zu einer der stärksten Flankenzivilisationen.
Okay, dann kehren wir dem Wasser mal den Rücken zu und sprechen über die militärischen und technologischen Stärken der Draviden auf Land. Zum Beispiel, dass Kasernentechnologien 50% weniger kosten. Tu hat in seinem kleinen Beitrag, den er uns freundlicherweise zugesandt hat, ja gesagt, dass das für die Draviden unter anderem bedeutet, dass man sich einfach leichter das Man-at-Arms-Upgrade leisten kann. Und das ist auf jeden Fall richtig. Man kann jetzt noch zusätzlich sagen, dass grundsätzlich einfach das Tacken in die Infanterie-Line sehr viel leichter und angenehmer ist. Das gilt für Pikes im Castle Age, genauso wie für das langwierige und sehr teure Upgrade zu Two in the Swordsman und dann Champions in der Imperialzeit für die Infanterie-Line. Das ist insgesamt, wenn man mal überlegt, was man da an Ressourcen spart, echt schon ein beträchtlicher Teil. Nur leider immer noch für die Infanterie rein und damit etwas, was halt häufig dann zu leicht von guten Spielern ausgenutzt werden kann, wenn jemand Infanterie spielen muss.
Das, was am häufigsten zum Tragen kommt dabei, ist mit Sicherheit das Pike und das Halberdier-Upgrade nur die Hälfte kosten. Und das sind ja auch so ziemlich die teuersten Upgrades, jetzt mal von Champion vielleicht abgesehen, die es so gibt in der Baracke. Gerade hier das Halberdier-Upgrade mit 600 Gold ist halt schon sauteuer normal. Und da 50% drauf zu bekommen, ist ein wunderbarer Bonus für die Draviden. Aber wie Tu das auch schon gesagt hat, der spannendste Teil davon, wo man am ehesten immer dran denkt, ist eines der günstigsten Upgrades, wo man dann gar nicht mal so viel bei spart. Und das ist natürlich das Man-at-Arms-Upgrade. Wenn man mit den Draviden eine Man-at-Arms-Eröffnung macht, hat man so ein bisschen das Gefühl, wie man das auch mit den Äthiopiern teilweise hat. Nur, dass die halt mehr Ressourcen geschenkt bekommen, dass man das tun kann, ohne dass die eigene Wirtschaft allzu stark belastet wird. Und was die Äthiopier eben mehr an Gold und Nahrung geschenkt bekommen, haben die Draviden dafür an Holz obendrauf. Von daher, wenn man das mit der Eco richtig ausgleicht, ist man da in einer ähnlichen Situation, eventuell sogar noch ein bisschen besser, zumindest mal, um dann schnell auch Armee rauszukriegen, um einen sehr, sehr aggressiven Start hinlegen zu können. Und ich glaube auch, dass diese Eröffnung für die Draviden wirklich direkt das Zeitfenster zum Gewinnen öffnen muss. Denn das ist das, was sie am besten können. Sie können diese Man-at-Arms ausspielen, damit Initiative gewinnen und im Optimalfall ein Archer-Follow-up hinten dran spielen und die Man-at-Arms als zumindest bisschen Abwehr gegen Skirms immer noch im Leben haben.
Du hast gesagt, dass es natürlich das Upgrade ist, das am wenigsten teuer ist. Es stimmt natürlich, aber im Verhältnis zu den Ressourcen, die man zu diesem Zeitpunkt hat, also in dem Moment, wie man in die Feudalzeit kommt, will man dieses Upgrade ja eigentlich sofort klicken, ist das gar nicht so wenig an Ressourcen. Man gibt statt 100 Nahrung und 40 Gold einfach 50 Nahrung und 20 Gold aus. Und das ist schon erheblich. Wenn man dann noch ein Archer-Follow-up macht und das leichter hinbekommt, weil man noch das Extra-Holz hat, dann kann man damit einen gewissen Nachteil, finde ich, ausgleichen, der sonst bei Man-at-Arms-Eröffnungen gegeben ist, wenn man zum Beispiel gegen jemanden spielt, der selbst Archer eröffnet. Normalerweise sollten nämlich Man-at-Arms gegen Straight-Archer-Eröffnung eigentlich immer ziemlich untergehen. Deswegen sieht man das ja heutzutage so selten. Aber hat man nicht mit Traviden eher die Möglichkeit, auch gegen Archer-Spieler Man-at-Arms into Archer zu eröffnen, um diesen Pressure aufrechtzuerhalten, ihn vielleicht sogar bei Gold, wenn es Gold ungünstig ist vom Gegner, irgendwie ein bisschen wegzuhalten, um die Archer ein bisschen madig zu machen, weil man nicht so viele Villager in der dunklen Zeit braucht, wie man es üblicherweise beim Man-at-Arms into Archer Opening macht und vielleicht besser mit einem Straight Archer konkurrieren kann? Oder reichen dafür die Boni doch nicht?
Das ist insofern ein bisschen schwierig, dass der Engpass ja selten Holz ist in dem Fall, sondern Nahrung, und man dann gar nicht mehr die Option hat, so viel so schnell zu sammeln. Denn selbst wenn man alles ranpusht und alle Tiere ansonsten auch isst mit dem Man-at-Arms-Opening, da ist man dann halt relativ schnell durch. Und um dann schneller hochzuklicken und auch die ganze Nahrung zu haben, das ist immer ein bisschen schwierig. Also irgendwie so, ich glaube, 20 Pop oder sowas kann man spielen mit Traviden, vielleicht auch 19. Aber dann ist die Wirtschaft danach halt trotzdem absolut am Limit und man ist wirklich gezwungen, super schnell Schaden zu machen. Also das klappt schon irgendwie, aber ich weiß nicht, ob es das Risiko wert ist, das auch gegen Archer zu tun. Aber wenn man es macht, würde ich sogar sagen, dann nicht mal unbedingt das Gold treffen, sondern dann wären die Bären mein erstes Ziel. Weil ja der Gegner auch, wenn er Archer spielt, keine Felder bauen kann oder sowas. Er will ja seine Holzeinheiten spielen und hat ein großes Problem erstmal mit Nahrung. Die er braucht er für Villager-Produktion, vielleicht Eco-Upgrades, Fletching auf jeden Fall. Und wenn man einem Archer-Spieler mit so frühen Man-at-Arms dann an die Bären rankommt, dann ist es das viel größere Problem, als wenn Gold fehlt. Denn wenn Gold fehlt, kann man Skirms bauen und damit auch die Man-at-Arms früher oder später wegpushen. Aber wenn man keine Nahrung hat als Archer-Spieler, dann kann es sehr schnell vorbei sein, das Spiel.
Vor allem, eigentlich hast du vollkommen recht, man will ja gar nicht, dass die Leute Skirms gegen einen spielen als Travide, weil wir wissen ja, die Skirms besiegen die Traviden. Also lass ihm das Gold, nimm ihm die Nahrung, damit er bloß keine Skirms oder Kavallerie bauen kann. Guter Punkt. Okay, dann kommen wir zum nächsten Bonus. Und das ist, dass die Belagerungswaffen 33% weniger Holz kosten. Also man ein Drittel der Holzkosten spart. Das ist viel.
Das ist die einzige Hoffnung gegen Skirms.
Die einzige, in der Imperialzeit kann man ganz gut gegen Skirms auch ankämpfen, finde ich, mit Woodsteel, Lightcap. Ganz gut, nicht überragend.
Ja, in der Imperialzeit gerade so Anfang der Ritterzeit ist das wirklich so das Ding, worauf man sich ein bisschen verlassen muss, dass man mit irgendwie ein paar Mangen oder dann Skorpionen einen Gegner weggepusht bekommt, bevor der irgendwie zu seinen Skirms dann auch noch Kavallerie hat. Weil dann wird's wirklich sehr schnell komisch für Traviden.
Ja. Ich meine, so eine Mange kostet 160 Holz. Davon ein Drittel wegzunehmen sind
viel.
52 oder so. Keine Ahnung. Das ist eine Menge. Das ist eine Farm. Fast.
Ja, das ist ein toller Bonus nochmal.
Und dann kriegt man ja auch nochmal 200 Holz, wenn man in die Ritterzeit kommt.
Ja.
Also quasi die Belagerungswerkstatt geschenkt und spart auf der Mange. Das ist ein mega Bonus in der Kombination.
Das ist ja auch, was Tu vorhin sagte, auf offenen Landmaps, wo er dann gemeint hat, mit dem extra Holz direkt mit dem Siege-Workshop vor und dann die günstigeren Siege-Einheiten und sowas. Und du hast danach direkt gesagt, ja, er hat hier sehr erfolgreich das positiv geframed. Und ich glaube, das ist genau das Ding, wo bei Tu einfach sein aggressiver Spielstil und diese Zivilisation hier zusammenfallen. Wo Tu nämlich einfach, weil er Tu ist, genau das tut, was er tun muss. So viele Tus in diesem Satz.
Schenkelklapper.
Um auch dem Problem der Traviden aus dem Weg zu gehen. Denn wie man diese Zivilisation halt wirklich auf offenen Maps spielen muss, ist diese Pressure und sind die Power Spikes. Das heißt, man will eine Archer-Masse haben, wenn man im Castle Age ankommt, will dann damit Druck machen, damit ein Gegner gar nicht so viel Optionen hat, jetzt in einen Haufen Skirms zu tacken oder irgendwie die höhere Mobilität im Grunde jeder anderen Zivilisation auszunutzen, sondern direkt nach vorne gehen, Siege-Workshop bauen von dem Zusatzholz. Damit hat man sofort die Initiative. Ein Gegner hat wirtschaftlich immer ein Problem in dem Moment, weil er mehr investieren muss, um einen eigenen Siege-Workshop zu bauen. Und zumindest für die ersten paar Momente werden, wenn die erste Mangel raus ist, auch gegnerische Skirms erstmal sehr nutzlos. Und das ist genau, was so der Spielstil für Traviden ist, den man meiner Meinung nach auf Standard-Maps im 1v1 spielen muss, um nicht zwangsläufig in dieses Skirmisher-Problem reinzulaufen.
Ich weiß nicht, ich würde mich das irgendwie nicht trauen, weil ich das Gefühl habe, wenn das nicht den ultimativen Kill bedeutet, dann bin ich völlig K.O., weil dann habe ich ja quasi gar nichts mehr, um mich zu verteidigen. Und ich würde irgendwie meinen ersten Siege-Workshop mit meinem kostenlosen Holz erstmal zu Hause bauen und dann vielleicht ein zweites vorwärts bauen, nachdem ich eine Mang oder zwei zu Hause habe, um mich dort hinter meinen Mauern zu verteidigen.
Wirklich?
Auch das hatte ja Tu gesagt, Mauern sind so sein, also lieber spielt er ja auf Mauern und hat eine gute Verteidigung, um dann auch diesen Push machen zu können. Ich glaube, ich würde sogar...
Darüber müssen wir dann mal hier bei anderer Gelegenheit noch reden. Ich glaube, das ist eine Unentschlossenheit, die dich wahrscheinlich das ein oder andere Spiel kostet.
Dass ich zu Hause baue, den Siege
Workshop? Ja, auf jeden Fall.
Ja, mit Sicherheit. Ich habe ja auch nicht behauptet, dass das eine gute Idee ist. Ich habe nur gesagt, ich traue mich nicht, den Vorwurf zu
bauen. Ich meine, genau, das sind so Sachen, die wirklich essentiell sind gewissermaßen, um bestimmte Matchups gewinnen zu können oder bestimmte Situationen, dass man nicht dahin verfällt zu sagen, ich muss jetzt erstmal was Defensives bauen, weil sonst könnte ich ja langfristig sterben in Matchups, wo das lange Spiel sowieso nicht zu den eigenen Gunsten ausfallen kann.
Ach, du meinst, ich bilde mir dann ein, damit das Spiel gewinnen zu können, und dabei zögere ich es nur hinaus und bei dem anderen habe ich zwar ein Risiko, aber immerhin habe ich eine Chance
zu
gewinnen.
Genau, du willst dir halt nicht die Option nehmen, im Late Game noch bestehen zu können, wobei deine Aussichten da halt sowieso schon unfassbar schlecht sind und du nimmst dir dann aber die Option, jetzt deine Stärke auszunutzen, gewissermaßen.
Ja, das leuchtet schon ein. Das macht aber die Überwindung nicht kleiner.
Ja, das weiß ich.
Und dann stehe ich da so und dann denke ich mir, okay, wenn mein Micro jetzt nicht on point ist, ne, dann kommt er da mit irgendwie ein, zwei Redemption-Mönchen und dann kommt er da noch mit Lightcap und sowas und rennt mich einfach nieder und ich hoffe dann, ja, dass ich da mit genug Pikes dastehe mit meinen Skirms zusammen. Ja, was mache ich dann? Das schaffe ich. Da muss man schon ein guter Spieler sein, um solche Pushes auch machen zu können. Und da sind wir wieder bei meinem Anfangspunkt. Die Traviden sind für mich einfach zu schwer zu spielen. Du musst all diese Dinge wissen, ne, die wir hier darstellen und von vornherein einen klaren Gameplan haben. Und du weißt, dass das bei mir eine Schwierigkeit ist. Ne? Ich habe ja schon Schwierigkeiten, so Matchups im Late Game prognostizieren zu können und darauf strategisch hinzuspielen. Ich bin ja eher so jemand, der so im Moment verharrt, wenn überhaupt, und im Late Game große Probleme hat. Und das alles vorhersehen zu können und dann mit den Traviden auch noch diese schwierigen Plays zu machen und diese komplizierten Boni zu nutzen, das überfordert mich regelrecht, sodass ich dann am Ende mich selbst paralysiere und einfach nur bestenfalls den Tod hinauszögere. Deshalb sind sie mir zu schwer.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Aber um nochmal auf den Punkt hinauszukommen, diese günstigeren Belagerungseinheiten zusammen mit dem Holz, das ist, glaube ich, der Punkt Anfang Castle Age, wo man irgendwie einen Vorteil gewinnen muss durch diese Boni, der groß genug ist, um ein Spiel noch gewinnen zu können auf einer offenen Map. Weil alles danach sieht gegen die allermeisten Zivilisationen nicht gut aus.
Aber ich meine, das ist ja voraussetzungsvoll. Es ist ja nicht so, dass du in jedem beliebigen Spiel einfach mal mit deinem Villager nach vorne gehst, um diesen Siege-Workshop zu bauen. Auch wenn er dich nichts kostet, weil du musst ja Vorarbeit in der Feudalzeit leisten. Du musst es ja schaffen, die Map-Control zu haben oder genügend Militär auf dem Feld zu haben, damit diese Dorfbewohner dann auch begleitet werden können und diesen Siege-Workshop hochbekommen. Und damit der Siege, sobald du die erste Mange baust, nicht direkt weggesniped wird. Und der Gegner wird ja auch nicht untätig sein. Und das ist ja alles andere als einfach.
Auf jeden Fall. Also deswegen, ja, Traviden schwer zu spielen und gleichzeitig halt auch einfach keine gute Zivilisation. Das ist keine schöne Kombination. Das sind so Chinesen früher, aber in schlecht.
Das ist mal eine steile These hier. Ich finde, man hätte ja sagen können, okay, die Traviden haben ja diesen klasse Bonus, dass sie die Belagerungswerkstatt geschenkt bekommen und dass sie ja die Belagerungswaffen günstiger bauen können. In Kombination heißt das, schnell ins Castle Age gehen, am besten eine Minute vom Gegner oder sowas und diesen Forward Siege Workshop bauen, damit man den dann einfach von vornherein belagern kann. Aber wie decke ich das? Ich habe nicht das Gefühl, dass die Draviden mir viele Boni geben, die mir überhaupt ermöglichen, früher als der Gegner in der nächsten Zeit zu sein, weil ich ja eigentlich am liebsten Scouts spielen will und das nicht so eine gute Idee ist. Also muss ich doch eigentlich Man-at-Arms into Archer spielen und dann hoffentlich möglichst mit Archern so viel Druck ausüben, dass der Gegner mich nicht einfach nur mit Pure Skirms kontern kann. Und das ist aber genau das Gegenteil von dem, was ich sehe, wenn ich Profis sehe. Die spielen nämlich in aller Regel Skirm und Spear.
Ja, das ist ein Ding bei den Profis, was die einfach durch überlegenes Micro gewissermaßen tun können. Die haben ja mit diesen Einheiten, die eigentlich nur durch ihren Konterschaden überhaupt Schaden machen, ein Micro, dass die auch immer diesen Konterschaden machen und immer auf die genau richtigen anderen Einheiten treffen. Und gleichzeitig stehen die dann der gegnerischen Basis damit und schaffen es auch, dass die nicht unter das TC rennen und sowas. Das sind ja sehr verwundbare Einheiten, deren Schadensoutput nur sehr gering ist. Und bei den Pros reicht das halt. Und bei uns habe ich das Gefühl, ist das nicht so. Also wir können einfach mit diesen Einheiten nicht das Gleiche anrichten wie die. Sondern was ich stattdessen machen würde, ist tatsächlich auch Man-at-Arms into Archer. In dem Fall fast in der Hoffnung, dass mein Gegner dadurch Skirms geht. Und dann schicke ich aber nur die ersten vielleicht 4 oder 5 Archer tatsächlich nach vorne, meinen Man-at-Arms hinterher, um den dazu zu bringen, Skirms zu bauen. Dahinter walle ich dann, sammle weiter Archer und gehe einfach ins Castle Edge. Und dabei muss man dann ja hoffen, dass das eigene Makro so viel besser ist als das vom Gegner, dass ihn diese Investition in Skirmisher weit genug zurückwirft, dass man zuerst im Castle Edge ist. Wenn man Upgrades drauf hat, kann man sich ja nach vorne trauen mit den Archern und dann muss der Siege Workshop schnell her.
Oh, das ist schon wieder so ein Felix-Play, den ein Christian niemals macht.
Ja, das sind halt Draviden.
Aus Makro-Vertrauen. Ich würde dann Scouts adden. Also auch, weißt du, so zähneknirschend, aber ich denke mir, ich will doch Schaden machen und ich will Map-Control haben, damit ich diesen Forward-Siege-Workshop baue. Ich habe doch den Podcast mit Felix aufgenommen und er und Tu haben gesagt, das ist der Play, das muss ich tun. Und dann sagen die aber gleichzeitig, ja, dann baue ich halt Mauern und hoffe, dass mein Makro besser ist. Und wie komme ich dann zu meinem Siege-Workshop? Also ich muss doch diese Skirms loswerden. Das ist, egal wie man es dreht und wendet, ich habe das Gefühl, dieser Plan da, das sind so Parallelwelten, die aufgemacht werden. Es gibt keinen richtigen roten Faden, der sich da durch diese Strategie zieht.
Ja, den gibt es schon. Der ist nur ein sehr dünner roter Faden tatsächlich. Wenn da so ein Skirm drauf wirft, kann der ganz schnell kaputt gehen.
Toll. Ah, da ist der Gegner Ritterzeit und spielt Ritter und dann bin ich sowieso tot. Egal, was ich tue.
Nee, nur wenn er das Skirms spielt.
Genau. Ja, stimmt, weil sonst habe ich ja meine günstigen Pikiniere gebaut.
Genau.
Ja.
So, mit den Boni sind wir dann durch. Dann haben wir noch so ein paar Unique-Units.
Nee, nix da. Wir sind noch nicht durch. Ah ja, haben wir drüber gesprochen, wie stark die Plänkler und Elefantenbogenschützen sind?
Ach ja.
Tu hat's gesagt, aber dass die 25% schneller angreifen, da könnten wir mal kurz darüber sprechen, was das eigentlich genau bedeutet. Denn in erster Linie bedeutet das ja einfach mal mehr DPS, also Damage per Second, um diesen tollen Begriff zu bemühen. Unser Schadensoutput ist höher. Wir schießen häufiger, nämlich ein Viertel schneller. Und das heißt, wir machen öfter den Schaden, den die gleichen Plänkler sonst machen würden.
Genau so ist es. Der größte Vorteil, den ich daran sehe, ist, wenn man ja Fernkämpfer oft microt, dass man Skirms bei den Draviden besser in einer Gruppe mit Crossbows benutzen kann, weil die ähnlich schnell dann werfen und schießen. Anders als sonst, wenn man das bei anderen Sifs macht, dann schießen immer die Crossbows und in dem Moment, wo man weiterläuft, dann sagen die Skirms, okay, dann halt nicht und laufen wieder weiter. Das ist bei den Draviden nicht ganz so krass, da kann man das tatsächlich mal in einer Gruppe machen. Das ist ein großer Vorteil davon und die Elephant Archer haben natürlich dann später einen unfassbaren Schadensoutput dadurch. Wobei man da halt sagen muss, auf der anderen Seite, die halten nicht ganz so viel aus, die haben keine Bloodlines. Aber du hast auch vorhin schon gesagt, bei Elefanten tut es nicht ganz so weh. Deswegen haben die Draviden tatsächlich schon ziemlich starke Elephant Archer, weil die so schnell schießen. Thumbwing bekommen sie auch noch obendrauf. Sie können tatsächlich einiges, haben nur halt auch wieder das Problem, dass sie sich in eine Armeekomposition einfügen und ein Teil davon sind, der selber auch wieder von Skirms gekontert wird. Und es fühlt sich einfach alles nicht so gut an.
Ja. Und ich meine, Elephant Archer sind teuer.
Ja, ne? Das
die
kommt dazu.
Viel Gold. Und wenn dann Skirms die kontern, ist das sehr böse. Und dadurch, dass die Draviden nicht mal Husbandry haben, sind diese Elefanten besonders langsam. Wahrscheinlich können Mönche mit Blockprinting sie auch easy konvertieren oder so. Also das ist schrecklich.
Ja, deswegen ist es halt auch eine Einheit, die bei einer Zivilisation ist, die eigentlich nicht boomen möchte, sondern immer auf diese Power Spikes spielen. Und dann hast du aber damit eine Einheit, die einen Haufen Nahrung und Gold kostet, wo man eigentlich einen Boom für braucht. Das ist halt vor allem im 1v1 auch ziemlich unrealistisch.
Ja. Also letzten Endes, der Schadensoutput dieser zwei Einheiten ist höher. Ich vermute mal, bei den Elefantenbogenschützen ist es da insgesamt wahrscheinlich stärker, aber gleichzeitig auch viel seltener, weil man, wenn man an dem Punkt ist, wo man eine Riesenarmee Elefantenbogenschützen hat und die erfolgreich behalten kann, hat man das Spiel wahrscheinlich schon gewonnen und da braucht man jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so sehr. Und bei den Plänklern ist das natürlich eine Trash-War-Angelegenheit oder eben so eine Micro-Angelegenheit. Trash-War im Late-Game. Weiß ich nicht, wie oft die Draviden dorthin kommen. Aber für dieses Micro, das ist ein echt kluger Gedanke von dir, dass du die besser mit Crossbows zusammen machen kannst. Und das heißt ja für mich, ich kann quasi so eine AI-Army-Komposition spielen und werde dafür nicht so hart bestraft, wenn ich versuche zu micro.
So ist es. Das ist tatsächlich der größte Vorteil, den die Draviden hier mitbringen. Das finde ich ganz oft sehr, sehr hilfreich. Wobei es natürlich, wenn man das hinkriegt, immer noch besser ist, da zwei unterschiedliche Gruppen zu haben. Vor allem, um dann damit auch jeweils auf unterschiedliche Ziele zu schießen und zu werfen.
Das heißt aber auch, dass wenn man zum Beispiel, wenn der Gegner irgendwie Lightcap oder sowas spielt, man kriegt die halt ein bisschen schneller down.
Ja.
Also manchmal hat man das ja, wenn der Gegner eine Transition macht in Scoutline, in der Feudalzeit, und du stehst dann mit deinen ganzen Skirms da und dann kann dich ja so ein Scout zurückdrängen mit deinen Skirms, weil die auch eine Minimum Range haben. Und dann brauchst du erstmal kurz, bis du deinen eigenen Scout hinschickst oder vielleicht ein Spear oder sowas dazu tust und dann rennt es immer so. Es ist unangenehm, damit deinen 4-5 Skirms von so einem Scout wegzurennen, den mühsam niederzuwerfen mit deinen Speeren. Und das geht mit den Draviden dann wahrscheinlich auch ein kleines bisschen besser. Ist aber trotzdem eine unangenehme Angelegenheit.
Auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht, wo ich mich auf einmal dann wohlfühlen würde und sagen, ich bin jetzt zuversichtlich, meine Skirms werden das schon machen. Die werfen 25% schneller.
Ja. Okay, gut. Jetzt sind wir mit den Zivilisationsboni durch, Felix. Jetzt kannst du deine schöne Überleitung machen.
Die haben Unique Units, zwei an der Zahl. Einmal, wir haben vorhin schon genannt, die Urumi Swordsman. Das ist eine Infanterieeinheit und Tu hat das schon beschrieben. So wie die Custiers von den Burgundern haben die auch eine Charge Attack. In der normalen Variante sind es plus 12 und in der Elite-Variante ist das sogar plus 15. Ja, und das ist, was diese Einheit so besonders macht. Die haben auch eine ganz gute Standard-Attack. 8 ist das bei der normalen und 10 bei der Elite-Variante. Das Problem von denen ist nur, dass die sehr, sehr wenig aushalten. Die haben nur 55 bzw. 65 HP und keine Pierce-Armor. Und man mag lachen, aber die sterben gegen Skirms.
Ja, ihre große Stärke ist der Kampf gegen Infanterie. Dafür ist die gemacht.
Ja.
Deswegen hast du ja auch gesagt, dass die Draviden mit den Goten ein selten gutes Matchup haben. Weil die Goten, klar, die können natürlich immer noch auf Fernkämpfer gehen, aber trotzdem ist das, also Goten wollen ja eigentlich immer auf ihre Infanterie gehen und dann sind Urumis super gut dagegen. Die machen recht viel Schaden, na, geht so, gell, mittelmäßigen Schaden, aber halt so ein bisschen aus der Ferne, richtig?
Ja.
Oder wie läuft das? Können die peitschen die nicht so?
Ja, mit die Schwert? Peitschen, die haben doch so eine aber die sind trotzdem ganz normale Nahkämpfer, die haben keine Range.
Ah, okay, das sieht immer so aus, als würden die so ausholen bei so einer Peitsche. Weißt du, da denke ich immer an sowas wie Dark Souls, wenn du damit dann deine Peitsche rumgeschlagen hast. Machst ja auch Melee-Damage, aber quasi aus der Distanz.
Ja. Das Ding bei denen ist aber, ich habe mich gerade so ein bisschen lustig gemacht, dass auch die gegen Skirms sterben. Ja, die halten sehr wenig aus, aber der Damage-Output von denen, wenn die Elite sind und dann alle ihren Charge-Attack haben, ist immens. Und eine Gruppe von Urumi-Swordsmen, die jetzt nicht gerade gegen Full-Abelist oder sowas kämpfen muss, und da aus großer Distanz draufläuft, kann tatsächlich ganz schön starke Armeekompositionen innerhalb kürzester Zeit auseinandernehmen. Also selbst eine nicht gerade kleine Gruppe von Paladinen oder sowas gegen einen Haufen Elite-Urumi-Swordsmen sehen die ganz schön schnell schlecht aus, wenn jeder von den Swordsmen da erstmal seine am Anfang dann ja 25 Damage raushaut und auch ansonsten schlagen die nicht gerade langsam. Die sind, was sie austeilen können, super. Das Problem ist nur, wie gesagt, sobald die beschossen werden, fallen die ganz schnell um.
Die sind quasi Custeliers nur zu Fuß.
Ja, mit fast noch ein bisschen Ja, also dadurch, dass das halt eine Infanterie ist und die günstiger sind, kriegt man halt auch schneller mal eine Masse davon. Und dann nehmen die wirklich Gegnergruppen innerhalb von noch kürzerer Zeit auseinander.
Es gibt ja diesen berühmt gewordenen, kleinen, nicht ganz ernst gemeinten Streit zwischen Hera und Viper über die Draviden. Und der hat sich ja auch, ich glaube, entladen, weil Hera mal ein Video über die schlechtesten Unique Units im Spiel gemacht hat. Und die Urumis waren da, glaube ich, irgendwie auf Platz 3 oder so. Also sehr weit oben im Ranking der schlechtesten Unique Units. Und darüber hat sich dann dieser Streit entwickelt. Und Viper hat da versucht zu zeigen, warum es doch starke Einheiten sind. Hera dann versucht zu zeigen, warum Viper immer mit ihnen verliert. Und es ging so hin und her und es war ganz witzig, aber am Ende ist trotzdem übrig geblieben, bei allen Zugeständnissen, die sie sich gemacht haben, dass Urumis trotzdem keine gute Einheit sind. Und das liegt doch nicht daran, was sie tun, sondern es liegt doch einfach nur daran, dass sie eine Infanterieeinheit sind, oder?
Ja, also, dass sie langsam sind und gleichzeitig halt noch nichts aushalten gegen Fernkämpfer. Das ist ja immer so ein Problem, was da zusammenfällt. Also an sich sind der Draviden, Urumi auch keine super langsame Einheit, aber es hat immer noch Infanterie.
Ja, also Ranged Units töten einfach Urumi-Schwertkämpfer. Jetzt muss man dazu sagen, dass ja zurzeit nicht ganz so eine klare Archer-Meta existiert, wie es früher war. Wobei mit dem aktuellen Patch könnte sich das wieder ändern, ich weiß es nicht. Müssen wir mal das nächste große Turnier abwarten. In Hidden Cup war es ja schon so, dass also Hidden Cup 5, für alle, die hier 2 Jahre später diesen Podcast hören, da ist ja Leary weit gekommen, weil er wieder seine Archer spielen konnte. Ich vermute mal, dass es auch so ein bisschen patchabhängig ist, wie relevant sie sind. Aber dadurch, dass sowas so schnell wechselt, wird das wahrscheinlich nie so groß ins Rampenlicht drücken. Urumis werden eine vernachlässigte Unique Unit sein. Das Ganze gilt aber nicht so sehr für unsere Freunde da draußen, die eher in den niedrigeren Elo-Segmenten zugange sind. Weil wenn sie selbst Paladine ganz gut zurückwerfen können, zumindest wenn man sie ein bisschen microten auf diesen Charge-Attack hofft, dann ist das eine andere Geschichte. Weil auf Low-Elo wird ja Archer-Micro ist da ja kein Ding. Und überhaupt, Archer sind ja seltener gespielt. Und plötzlich sehen die Urumi-Schwertkämpfer besser aus.
Also das hat da natürlich immer einen Unterschied und einen Einfluss, aber so wie das Spiel aktuell gespielt wird und vor allem, weil es halt auch eine Unique Unit ist, gerade auf Landkarten fängt man erst spät an, die zu produzieren und sie passt auch nicht zu den Power Spikes, den Draviden sonst spielen wollen. Der Einsatzbereich von denen ist einfach super beschränkt und ich glaube, wir werden die auch in Zukunft, unabhängig davon, wie sich die Meta entwickelt, nicht oft sehen, ähnlich wie andere Unique Units, die zu Fuß unterwegs sind, wobei da manche von denen ja immer noch Vorteile und besondere Einsatzbereiche haben, zum Beispiel die Huskale sind schnell und haben viel Pierce-Armor und das sind halt Eigenschaften, die die Urumi-Swordsmen nicht so von sich behaupten können.
Jawohl. Die zweite Spezialeinheit, die die Draviden haben, sind die sogenannten Tirisadai. Das ist ein Schiff, das erst in der Imperialzeit gebaut werden kann aus den Docks. Fun Fact, ich habe auf Reddit gelesen, was sehr überzeugend war, aber ich habe das jetzt nicht gegengeprüft, dass die Draviden irrtümlicherweise Tirisadai bekommen haben, weil es wahrscheinlich nicht mal so etwas gab wie Tirisadai. Und das Ganze sowohl in Age of Empires als auch in verschiedenen, keine Ahnung, Geschichtsdokus über die Draviden fälschlicherweise auf schlechten Recherchen aufgrund eines fehlerhaften Wikipedia-Eintrags basiert. Es gibt irgendwie keine verlässlichen Quellen, die belegen, dass es tatsächlich diese Tirisadais gab und erst recht, dass die Draviden oder was auch immer der eigentliche indische, das Volk da war, dass diese Draviden hätten, dass diese Tirisadais hätten bauen sollen. Es ist jedenfalls nicht verlässlich oder es basiert auf schlechten Quellen, nicht gut überprüfbaren Quellen, aber sei es drum, es hat den Weg in das Spiel gefunden. Diese Spezialeinheit unterscheidet sich von anderen Spezialeinheiten, die aus dem Dock gebaut werden können. Also zum Beispiel, also den Schildkrötenschiffen der Koreaner, den Langschiffen der Wikinger und den Karavellen der Portugiesen. Insofern als die Tirisadais nicht in der Ritterzeit, sondern erst in der Imperialzeit erschaffen werden können und somit auch keine Elite-Upgrade haben. Sondern sie kommen quasi baufertig aus dem Dock, sobald man die Imperialzeit erreicht hat. Man muss da irgendwie nichts anderes außer die Imperialzeit für erforschen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man sich das Elite-Upgrade spart und man automatisch starke Schiffe bekommt. Das hat aber den Nachteil, dass sie dieses Ersparnis, wenn man so möchte, durch ziemlich hohe Kosten kompensieren. So ein Tirissadai kostet nämlich 180 Holz und 60 Nahrung. Das ist im Vergleich zu normalen Galeonen oder so oder den anderen Spezialeinheiten halt, mal abgesehen natürlich von den Schildkrötenschiffen, weil die unglaublich teuer, aber die würden Tirissadai das auch wegschmelzen. Im Vergleich zu anderen Schiffen ist das sehr, sehr viel Geld oder sehr, sehr viele Ressourcen, die gemacht werden müssen, ausgegeben werden müssen. Stark sind sie gegen eigentlich alles, was also galeonenmäßig ist. Und schwach sind sie gegen Fireships. Und ich glaube, sie sterben auch gegen die Unique Units auf Wasser, also Langschiffe und gegen Schildkrötenschiffe. Nur gegen Karavellen nicht. Karavellen sterben auch gegen Tirissadai, außer man platziert seine Tirissadai irgendwie sehr unglücklich und die Karavellen können ihren Pass-Through-Damage machen, den sie ja üblicherweise machen können. All diese Informationen habe ich natürlich nicht ausgetestet, sondern habe ich in einem Video von Spirit of the Law gesehen, der sich die Tirissadais nachgeguckt hat. Und sofern er recht hat, habe auch ich jetzt recht.
Ja, zu deinem Glück hat der Spirit of the Law meistens recht. Ich habe tatsächlich die Tirissadai selbst noch nicht oft gespielt, weil ich die Traviden auch reinen Wassermaps noch nicht oft gespielt habe. Ja, aber von allem, was ich bisher so beobachtet habe, von denen stimme ich mit dir und Spirit of the Law vollkommen überein. Das Spannende an denen ist halt wirklich, dass sie wie die Kondos erst in der Imperialzeit da sind, man braucht keine Upgrades und kann dann gerade auf so Wassermaps, wo das ja oftmals so ein bisschen ein Hin und Her ist, wo man dann nochmal auf Wasser zurückkommen will oder irgendein Spieler spielt direkt ein Fast Castle oder mit den Traviden aber direkt ein Fast Imp und fängt dann erst an zu bauen, dann keine Upgrades dafür zu brauchen, ist schon ein Vorteil. Also das ist ein Faktor, der einen nochmal das ein oder andere Spiel tatsächlich retten kann, glaube ich. Auf einmal nochmal ohne Upgrades zu benötigen, so eine neue starke Einheit aufs Feld bringen zu können.
Ja, auf jeden Fall. Und sie sind ja quasi die bessere Galeere, wenn man gegen andere Galeeren spielt. Ich glaube, relativ wichtig ist es, wenn man es irgendwie schaffen kann, relativ bald Schiffbauer zu erforschen, einfach um diese enormen Holzkosten auch zu sparen und dann schneller diese Tirissadai aus Feld zu bekommen. Das ermöglicht so ein bisschen interessante Plays, weil die Draviden ein vollständiges Dock haben, also mit inklusiven allen Technologien und allen Upgrades für alle Schiffsvarianten. Und dementsprechend können die Draviden auch gut und gerne Fast Fire spielen. Und wir wissen ja, dass Fast Fire ein anderer Tech-Tree-Zweig ist, als es die normalen Galeeren ist. Und man könnte sich, wenn man will, damit so ein bisschen das es sparen, in die Galeonen zu tacken und kann stattdessen direkt in Tirissadais zu gehen. Also ich weiß nicht, wie oft so etwas gemacht wird. Es ist wahrscheinlich sehr situativ, aber zumindest ist es cool, dass die Draviden diesen vollständigen Tech-Tree im Dock haben und damit quasi alle Möglichkeiten haben. Und wer da kreativ ist und das zu nutzen weiß, wird sicherlich coole Anwendungsfälle dafür finden.
Genau. Und coole Anwendungsfälle finden kann man vielleicht auch für die Unique Tags. Wir hätten da einerseits Medical Corps. Das hat der Tu ja auch schon angesprochen, dass die Elefanten HP regenerieren. Nur zwei Arten von Elefanten sind ja für die Traviden wirklich interessant. Das eine sind die Elephant Archer. Und die Technologie kann natürlich auch ganz gut Bloodlines mal ausgleichen. Man hat dann zwar weniger HP, dafür kriegt man 30 pro Minute wieder. Was echt nicht zu verachten ist, finde ich. Das ist einiges, also wenn man überlegt, in einem, also weniger als einer Minute stellt man das wieder her, was Bloodlines gibt. Und es ist ja jetzt bei Elefanten auch nicht so unrealistisch, dass sie mal einen Kampf überleben mit irgendwie noch halben HP oder sowas. Von daher tatsächlich etwas, was gerade, wenn man mal eine Elefantenmasse hat, tatsächlich vielleicht ein Teamspiel oder sowas, wirklich Kämpfe unfassbar drehen kann. Denn es passiert häufig, dass Elefanten nicht gefinisht werden. Und wenn die dann auf einmal wieder mit mehr HP dastehen, ist das ein wirklich, wirklich großer Bonus. Das macht Traviden im Late Game, wie gesagt, in Teamspielen, wo man das bekommen kann, wirklich nochmal furchteinflößend. Und ähnlich gilt das natürlich auch für die Belagerungselefanten, die auch kein Bloodlines haben und denen auch noch ein Rüstungsupdate fehlt. Aber auch hier immer mal wieder ein bisschen HP drauf zu bekommen, gar nicht schlecht. Wobei man da sagen muss, die mit Mönchen zu heilen, ist wahrscheinlich immer noch effizienter.
Ja, und du hast halt gleichzeitig eine Einheit, die doch andere Einheiten konvertieren kann. Es ist halt immer wieder so eine Sache, ne? Für etwas zu erforschen, was dich Ressourcen kostet, damit du langsam über Zeit Lebenspunkte regenerierst bei einer Einheit, die sowieso schon sehr viele Lebenspunkte hat und in die du am liebsten gar nicht gehen möchtest, weil sie zu leicht ausgekontert werden kann. Es klingt nach so einem typischen Bonus, der einfach so gut wie nie erforscht wird.
Ja. Wie gesagt, Ausnahme sind die Teamspiele. Ich glaube, ein 1v1 ist das ziemlich uninteressant.
Und Kampagnen und Szenarien. Da kann man sowas machen.
Ja.
Weiß gar nicht, haben die Draviden eine Kampagne? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung.
Ich weiß es gar nicht. Nee,
ich habe die in der Kampagne nicht gespielt, deswegen weiß ich es nicht.
Ich auch nicht, keine einzige.
Ja. Okay, kommen wir zu der damit relevanteren Unique Tech.
Genau, den Abschluss bildet Woods Steel. Infanterie und Kavallerie, also im Grunde die ganzen Nahkämpfer, ignorieren Rüstung. Und das ist mal spannend. Und Tu hat es vorhin schon gesagt, das wirklich Interessante dabei ist, traurigerweise mal wieder nicht die Infanterie, sondern dass hiermit ab der Imperialzeit auf einmal die ansonsten ja eher schlecht aufgestellte Light Cav von den Draviden einen echten Einsatzbereich gefunden hat. Denn Light Cav ist jetzt nicht gerade bekannt für ihren hohen Damage Output, aber wenn der nicht mehr durch Rüstung durch muss, kann das auf einmal einiges.
Ja, es ist natürlich blöd, dass eine ohnehin schon schwache Einheit erst durch einen Imperial Unique Tech besonders stark wird. Aber sie ist ja dann auch immer noch nicht so überragend stark, aber sie ist stark genug, um plötzlich zu einer Alternative zu werden. Ich finde, das fasst das ganz gut zusammen. Die Idee, die Rüstung zu ignorieren, ist natürlich insofern, ich weiß nicht, wie spannend das für Light Cav ist, weil du ja Light Cav nicht gegen besonders rüstungsstarke Einheiten spielen musst, oder? Also bei Skirms spielt es schlichtweg keine Rolle. Und bei gegen Knights werden diese Light Cavs doch trotzdem verlieren. Und wenn du Villager damit raidest, spielt es auch keine Rolle.
Naja, also es Villager, ja, die haben ein Rüstung immerhin ja doch mit Loom.
Und das spielt eine Rolle.
Keine Ahnung, ich habe jetzt die Mathematik nicht gemacht, aber es wird sicher irgendwie bemerkbar sein. Aber ich habe schon immer den Eindruck, dass das Wood-Steel auf Light Cav sich einfach so rundum ganz gut anfühlt. Also man kämpft ja, wenn man gegen gerade Skirms kämpft oder sowas, auch die kriegen ja mit den Standard-Upgrades und mit Skirms macht man die sicher, insgesamt nochmal plus 3 Rüstung obendrauf. Und dann nicht mehr durchzumüssen, finde ich jetzt gar nicht mal schlecht.
Es tötet sie schneller, also, aber es ist nicht so, dass sie ja plötzlich dein Light Cav irgendwie eine Chance gegen eine Einheit hat, gegen die sie vorher keine Chance gehabt hätte. Und gegen andere Einheiten, gegen die keine Chance haben, haben sie dadurch immer noch keine Chance. Also es ist kein Game Changer, will ich sagen.
Ach ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Aber es ist trotzdem etwas, was den Draviden gewissermaßen nochmal Hoffnung geben kann. In dem Zeitalter, wo sie eigentlich nicht mehr so gut sind. Und ja, also auch gegen andere Light Cav von anderen Zivilisationen, die vielleicht ein paar mehr Upgrades drauf haben oder sowas, schlagen die sich dann auf einmal ganz gut. Also wenn jetzt eine andere Civ vielleicht auch kein Bloodlines hat, aber dafür das letzte Rüstungsupgrade, dann sehen Draviden auf einmal wieder schön aus. Oder wenn eine Zivilisation irgendwie Bloodlines hat und dann ist man zumindest wieder relativ ähnlich, was das angeht, weil man ja doch mit jedem Schlag wieder ordentlich mehr Damage macht als der Gegner. Insofern ist das wirklich was, was im Late Game nochmal einen Unterschied machen kann, wenn es dann drum geht, irgendwie doch mal noch Mobilität aufs Feld zu bringen. Es ist halt zum Raiden, weil es nicht so viel aushält, immer nicht so toll. Aber Raiden ist jetzt trotzdem immer noch nicht so optimal damit, denn das letzte Rüstungsupgrade und Bloodlines sind nicht da und das bedeutet nach wie vor, wenn die Einheiten mal unter einer Burg durch müssen oder sowas, sind halt direkt alle weg.
Mhm. Ja, ich habe Woodsteel ehrlicherweise immer so als nice to have für mein Light Cav gesehen, aber ich dachte, das soll halt die Infanterie besonders stark machen. Und im Kampf Infanterie gegen Infanterie ist es natürlich ein enormer Vorteil, da die Rüstung ignorieren zu können. Beziehungsweise auch im Kampf von Infanterie gegen zum Beispiel Kavallerie. Einfach, dass du mehr Chancen hast, mit deinem Champions zum Beispiel gegen sowas wie Chevalier oder so etwas anzukämpfen. Und das ist jetzt nicht so, dass es am Ende wahrscheinlich besonders Gutes, weil einfach der Output von Chevalieren und oder Damage-Output von Chevalieren und Paladinen so hoch ist, aber es macht diese Champion-Line zumindest definitiv besser gegen feindliche Kavallerie, als sie es ohne Woodsteel gewesen wäre.
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist einfach, ja, nochmal so eine kleine Hoffnung, ein bisschen was, was einem nochmal helfen kann und in der einen oder anderen Situation vielleicht auch mal noch ein Spiel drehen. Je nachdem, wie gut man damit umzugehen weiß und das einschätzen kann, wo jetzt mal eine Light Cav vielleicht noch einen Kampf nehmen kann.
Ich sehe schon, Hoffnung ist so ein großes Thema bei den Draviden. muss sagen, meine Hoffnung, mit ihnen gewinnen oder gut spielen zu können, gar ist nicht gestiegen. Wenn überhaupt, ist mir nur umso mehr klar geworden, was für eine komplexe oder komplex zu spielende Zivilisation das Ganze ist. Ich bewundere Menschen wie Tu, die auf Hybrid Maps gut mit ihnen spielen können, oder Leute wie dich, die in Teamgames so das Maximum aus ihnen rausholen können. Ich weiß, dass ich es nicht kann, und ich habe das Gefühl, die Draviden zu lernen ist so eine Sache für so Spezialisten, weil du das, was du mit den Draviden lernst, eigentlich nicht so richtig auf andere Zivilisationen übertragen kannst. Das macht es für jemanden wie mich etwas unattraktiv, diese Zivilisation zu spielen. Dennoch bin ich ganz guter Dinge, dass die Draviden einfach ihren Platz im Spiel haben. Dieser Platz ist, das haben wir, glaube ich, erörtert, nicht auf Karten wie Arabia. Und ich hoffe, dass ihr jetzt auch ein bisschen mehr Hoffnung habt und ein größeres Verständnis zu den Draviden gewonnen habt durch unseren Podcast. Und wenn dem so ist, dann belohnt uns, indem ihr uns bewertet auf Spotify, auf SoundCloud, auf Apple mit 5 Sternen, positiven Bewertungen, netten Kommentaren. Und hört unseren anderen Podcast und erzählt natürlich ganz vielen anderen Leuten davon, dass es uns gibt. Gerade Leuten, die vielleicht neu im Spiel sind und Guides brauchen oder alten Fuchsen zurückfinden wollen oder einfach Leuten, die mit euch im Clan zusammenspielen, damit wir über ein bisschen Mundpropaganda mehr Leute erreichen. Das wäre toll. Dafür vielen Dank und auch fürs Zuhören. Und damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Tschüss.